Amen. Herr, wir beten, dass du jetzt weiter zu uns redest. Wir kommen zu dir mit einem demütigen Herzen, Herr, und einem armen Geist. Gib uns dein lebendiges Sprechen. Gib uns weitere Offenbarung aus deinem Wort, dass wir zugerüstet werden für dein kommendes Reich. Amen. Ja, wir sind in Kapitel 8. Römisch 8, genau, Römisch 8. Die Überschrift ist, wer ist der Größte im Reich? Das ist eine gute Frage, ne? Die Jünger haben auch diese Frage gestellt. Und zwar an den Herrn. Interessanterweise stellen sie diese Frage jedes Mal, man sieht es in den Evangelien, immer nachdem der Herr sagt, er muss leiden, sterben, auferstehen, kommt den Jüngern diese Frage auf, wer ist der Größte im Reich der Himmel? Kapitel 17 zum Beispiel, dieses paar Verse vorher, ne? Da sagt der Herr, dass der Sohn des Menschen wird in Vers 22 wird in den Menschenhände ausgeliefert werden, sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden und sie wurden sehr betrübt. Dann kurz darauf die Frage, wer wird der Größte sein im Reich? Da ist irgendwas, da stimmt was nicht, ne? Und der Herr zeigt ihnen auch, Moment mal, bevor du überhaupt die Frage stellst, wer der Größte im Reich ist, musst du erstmal geklärt werden, ob du überhaupt reinkommst. Wie du überhaupt reinkommst. Und dann nimmt der Herr ein sehr anschauliches Beispiel. Ich liebe die Beispiele des Herrn, das ist so bildhaft. Ne? Er nimmt ein kleines Kind in ihre Mitte und sagt, zunächst einmal musst du umkehren. Umkehren und werden wie dieses kleine Kind. Und es ist jedem sofort klar, jeder weiß, wie Kinder sind. Jeder kennt Kinder, alle wissen, wie einfach Kinder sind, wie demütig Kinder sind. Und dann sagt der Herr, wenn du überhaupt reinkommen willst, musst du erst einmal umkehren wie dieses Kind werden. Und das zeigt bei dem Herrn, um in das Reich hineinzukommen, gilt ein ganz anderes Prinzip als in der Welt. Das Prinzip in der Welt ist, kämpfen um den ersten Platz. Je höher du bist, desto stolzer wirst du. Das Prinzip der Welt widerspricht völlig dem, was der Herr sagt. Bei dem Herrn, wenn du ins Reich kommen willst, musst du erstmal ganz klein werden. Du musst klein werden wie ein kleines Kind. Und ich finde es gut, der Herr sagt, du musst umkehren. Umkehren heißt, kehre um von deiner Haltung. So wie du gerade denkst, das passt überhaupt nicht ins Reich hinein. Und wir wissen alle, dass wir leider in dieser Welt genau in die andere Richtung erzogen sind. Wir werden erzogen, dass wir stolz werden, dass wir Anerkennung suchen. Es gibt manche Kulturen, vor allem zum Beispiel in Asien, da ist das Gesicht verlieren etwas ganz, ganz Schlimmes. Ich habe mit vielen Kollegen gearbeitet aus China und dann habe ich Workshops besuchen müssen, wie man interkulturell zusammenarbeitet. Und da war ein wichtiger Punkt, stelle einen Chinesen ja nicht bloß in der Öffentlichkeit. Ja, nicht direkt kritisieren vor anderen, weil er verliert sonst sein Gesicht. Und von Südkorea beispielsweise, da ist auch sehr stark ausgeprägt, da gab es schon 2 Flugzeugabstürze. Und zwar deswegen, weil der Co-Pilot, der niedrigere ist als der Pilot, es nicht wagte, rechtzeitig und in der klaren Ausdrucksweise den Pilot zu warnen, dass er was falsch gemacht hat. Und man sieht, wie sehr es im Menschen drinsteckt, diese Rangstellung. Und wie sehr wir da hinein erzogen werden. Und dann, klar, die Jünger sagen, natürlich, dann, weil die so aufgewachsen sind, dann muss ich mal fragen, wer ist denn der Größte? Weil bestimmt denkt jeder von denen, Moment mal, also ich habe Mama verlassen, Papa verlassen, ich habe mein Haus verlassen, der andere sagt, ja gut, ich bin der Erste, der dazu gekommen ist. Und der andere sagt wahrscheinlich, okay, ich habe den höchsten Preis bezahlt, ich war sehr reich, habe viel aufgegeben für den Herrn. Und der andere sagt wahrscheinlich, mich liebt der Herr am meisten. Ich bin mit Sicherheit der Größte. Und der Herr sagt, das ist nicht das Prinzip für das Reich. Dieses Vergleichen, dieses Kategorisieren, Listen erstellen, wo stehe ich, vergleichen mit anderen, sagt, damit kommst du gar nicht ins Reich hinein. Sondern du musst dich erniedrigen wie dieses kleine Kind. Das heißt, der Herr muss uns wirklich von allem Stolz, von dem, was wir in dieser Kultur gelernt haben, freimachen. Wir müssen zum Herrn kommen, uns behandeln lassen davon. Das ist in Augen des Herrn ein Hindernis für das Reich. Es ist kein Benefit, keine gute Sache für das Reich, sondern ein Hindernis. Ne? Und ich muss zugeben, das ist leider bei mir auch oft der Fall, dass ich merke, manchmal, ich gucke, wie die Geschwister sind, dann sage ich, okay, der ist brennend, mit dem habe ich gerne Gemeinschaft, ist kein Problem. Oder der, gut, wenn er mal nicht kommt, ist auch nicht schlimm. Aber das ist genau die falsche Haltung. Denn der Herr schickt sofort noch eine Warnung hinterher. Er sagt zum einen, wenn du dich nicht demütigst und dich erhebst, kommst du nicht ins Reich hinein. Zum anderen, wenn du anderen einen Anstoß bereitest. Einem dieser Geringsten, sagt der Herr. Er nimmt nicht den Zweithöchsten, den du Anschluss bereitest, sondern den Geringsten. Dem, den man am sehr, sehr einfach Anschluss bereiten kann. Weil man denkt, meine Güte, ist doch nicht so schlimm. Und die Welt ist tatsächlich so. In der Welt übergeht man immer die Geringen. Zum Beispiel in Deutschland versucht man, das Gesetz so zu ändern, dass die Homosexuellen Anrecht haben, Kinder zu adoptieren. Es gibt meistens ziemlich viele Familien, die Recht haben, ein Kind zu adoptieren. Man bewertet eigentlich immer, wie sind die, ist das ein gesundes Familienverhältnis, wie haben sie schon Kinder großgezogen. Es gibt viele Faktoren um das Wohl des Kindes willen. Und jetzt, weil man aber die Homosexuellen bevorzugen möchte, will man das Gesetz verdrehen und ihnen doch ein Kind zumuten. Eigentlich hätten sie keine Chance gegen die Masse der anderen, weil es zu wenige sind. Aber jetzt, man sieht, man übergeht das Recht der Geringen. Keiner fragt nach den Geringen. Keiner kümmert sich um diese Geringen. Und dieses Prinzip darf nicht im Reich des Herrn so sein. In der Gemeinde erst recht überhaupt nicht. Wir müssen so eine Haltung haben, dass wir nach den fragen, die schwach sind. Vor allem, wenn du dich überhebst gegen andere, bereitest du den anderen sehr schnell einen Anstoß. Durch deine überhebliche Haltung kannst du sehr schnell den anderen einen Anstoß bereiten. Vielleicht sagst du sogar, ich will ihn bloß ermahnen. Aber deine Herabschauung von oben wird ihm nicht helfen. Es wird eher einen Anstoß bereiten. Du hast ihn nicht in die Gemeinde behalten, vielleicht geht er sogar wahrscheinlich deswegen. Und es zeigt, wie wichtig es ist in Zion, wie wichtig es ist für das Reich Gottes, dass wir darin vom Herrn behandelt werden. Dass wir nicht jemanden erheben und selbst auch nicht. Vielmehr, dass wir uns erniedrigen, wie der Herr sich selbst erniedrigt hat. Der Herr hat selber das beste Beispiel gegeben, indem er sich erniedrigt hat und wurde wie ein Wurm, heißt es im Wort. Musst du dir das vorstellen? Der Herr spricht und er hat das Universum geschaffen. Er ist der Höchste über allen. Sein Thron ist über alle Throne. Und dann kommt er um unseretwillen und macht sich wie ein Wurm. Und das ist wirklich beeindruckend. Das heißt, wir müssen lernen, dieses Vorbild vor Augen zu haben. Wir dürfen dieses Vorbild, was der Herr gelebt hat, nicht aus den Augen verlieren. Denn die Welt gibt uns ein anderes Vorbild. Die Religion gibt genauso ein anderes Vorbild. Aber wir müssen deshalb in Zion lernen, auf das Vorbild des Herrn zu schauen. Immer dieses Vorbild des Herrn vor Augen zu haben. Und der Herr gibt sogar ein Beispiel von dem Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Das kommt im selben Kapitel. Ne? Der sagt, was meint ihr, wenn irgendein Mensch 100 Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über dieses mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es nicht der Wille eures Vaters in den Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Und das zeigt die Haltung des Herrn, ist, ihm geht es selbst um das kleinste, geringste Schaf. Wir würden wahrscheinlich rechnen, okay, 99 ist noch da, das eine ist weg, meine Güte, ist halt weg. Aber im Herrn zählt das eine genau wie die 99. Und das hat mir gezeigt, so eine Fürsorge, so ein Herz für die Heiligen müssen wir haben. Dass wir jeden Einzelnen so wertschätzen, dass es sich lohnt, nachzulaufen. Und es eine Freude ist, ihn wieder zu gewinnen. Und wir trauern, wenn jemand verloren geht. Das ist die gesunde Haltung, die der Herr gelebt hat. Und das brauchen wir auch in Zion. Denn es ist nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Und der Herr zeigt uns noch ein Prinzip im Wort. Er sagt, vielmehr, einer trage des anderen Last. So wird er dir mein Gesetz erfüllen. Also wenn wir nicht uns demütigen, kommen wir nicht ins Reich hinein, werden anderen ein Anstoß werden und die anderen sogar hindern. Und der Herr sagt, Ermahnung ist sehr groß, besser ein Mühlstein in den Hals und ins Meer geworfen werden. Aber wenn wir das Prinzip lernen, den Herrn als Vorbild haben, dann wagen wir es nicht, anderen einen Anstoß zu bereiten, vielmehr haben wir eine Last, ihre Last zu tragen. Wir haben ein Herz für die. Und der Herr zeigt hier auch, im Galaterbrief wird es sehr oft erwähnt, zum Beispiel, ich nehme mal aus Galaterbrief Vers Kapitel 5, Vers 13, 14. Im Wort wird sehr viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir einander die Lasten tragen und einander versorgen. 5, 13, da heißt es zum Beispiel, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur lasst die Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch werden, sondern dient einander als Sklaven durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, nämlich in diesem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, seht zu, dass ihr nicht voneinander verzerrt werdet. Und es zeigt, wie wichtig es ist, hier einander die Lasten zu tragen. Das ist, worauf es in Zion ankommt. Das ist die Voraussetzung, um im Reich Gottes groß zu sein. Heute den Heiligen zu dienen. Heute sich gering zu achten. Und in noch ein Vers kann ich noch kurz vorlesen. Das ist in Römer 15. Noch ein Beispiel, wo Paulus erwähnt. Römer 15. 15, Vers 1 und Vers 2. Wozu der Herr manche gibt, die eigentlich stark sind. Das sehen wir hier. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwächen der Unvermögenden zu tragen. Also wenn du vom Herrn Gnade bekommen hast, stark zu sein, dann hat es eine Funktion, damit du die Schwächen der Unvermögenden trägst. Nicht um dich selbst zu rühmen, ja, sondern die Schwachen der Unvermögenden zu tragen und nicht uns selber zu Gefallen zu nehmen. Amen. Und der Herr zeigt auch nochmal in Matthäus 23, ermahnt noch einmal, warnt uns davor, uns selbst zu überheben und über andere zu herrschen. Dieses Prinzip ist in der Welt und Religion sehr stark ausgeprägt. Aber er warnt uns, wenn wir das nicht machen, werden wir nicht in das Reich hineinkommen. Und man kann es auch praktisch sehen in Zion, ob wir wirklich diese Lektion gelernt haben. Es gibt einen praktischen Ausdruck. Denn wenn wir weiterlesen in Matthäus 18, da geht es weiter mit dem Umgang mit einem sündigen Bruder. Also wenn jemand an mir sündigt. Denn hier an diesem praktischen Beispiel äußert sich, ob ich mich wirklich vor dem Herrn gedemütigt habe, ob ich wirklich den Stolz behandelt habe und ein Herz habe für die Heiligen. Wir gehen mal ein Beispiel ab, in Vers 15 heißt es, wenn nun dein Bruder sündigt, so geh hin, weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jedes Wort durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Und dann noch weiter, Wenn er aber nicht auf sie hören will, so sage es der Gemeinde. Will er jedoch auf die Gemeinde nicht hören, soll er dir wie ein Heide und Zöllner sein. Und hier zeigt der Herr, wenn wir wirklich uns ein Herz für die Heiligen haben, dann, wenn die an uns sündigen, dann haben wir nicht einen Wunsch nach Selbstgerechtigkeit, nach Genugtun, dass dieser sich bei mir entschuldigt, sondern ich gehe hin mit einer Haltung, mit einem Wunsch, ihn zu gewinnen. Das ist ein ganz anderes Prinzip, als was in der Welt ist. In der Welt wird uns beigebracht, wird dir klar gesagt, ich brauche die Entschuldigung, damit ich mich wieder gut fühle, weil ich war ja im Recht. Er war im Unrecht, ich war im Recht, also muss er sich bei mir entschuldigen. Aber bei dem Herrn gehen wir hin und suchen, den Bruder wieder zu gewinnen. Wir haben einen Wunsch, dass der Bruder wiederhergestellt wird. Dass der Friede mit dem Bruder wiederhergestellt wird. Und ein ganz wichtiges Prinzip ist hier, der Herr zeigt eine Reihenfolge. Ne? Vers 15, zum Bruder gehen, dann, wenn er nicht hört, zu noch Zeugen dazu nehmen und dann vor die Gemeinde. Ein Bruder hat mal gesagt, 50% etwa der Probleme in Gemeinden entstehen, weil dieses Prinzip nicht eingehalten wird. Weil man nämlich nicht zuerst zum Bruder geht, sondern erstmal muss ich mit Clemens drüber reden, dann Clemens stimmt mir nicht ganz zu, suche ich mal noch den Thomas und dann erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Ich mache noch ein bisschen schlimmer, als es wirklich war, weil ich will ja ein bisschen Mitleid haben. Und das zeigt, dieses Prinzip verursacht viel Schwierigkeiten, Probleme. Sondern der Herr betont hier ein wichtiges Prinzip. Geh zuerst zu ihm. Wenn du ihn wirklich gewinnen willst für Zion, dann gehst du auch zuerst zu ihm. Dann hast du auch einen Wunsch, mit ihm zuerst die Sache zu klären. Das muss wirklich auch von uns ganz, eine ganz normale Reaktion sein bei uns. Dass wir zuerst zu dem Bruder gehen, um die Sache mit ihm klären. Und selbst wenn dann er nicht hört, der nächste Schritt ist immer noch nicht, um ihn jetzt eine auszuwischen, sondern ist immer noch, um ihn zu gewinnen. Darum rufe ich Brüder dazu, um ihn zu gewinnen. Und wenn nicht, dann rufe ich die Gemeinde. Das heißt, ich gebe diesen Bruder nicht auf. Ich habe immer noch eine Haltung, ich möchte ihn für den Herrn wieder gewinnen. Und das ist etwas, was wir wirklich, wirklich beständig üben müssen. Ich muss wirklich sagen, dass es mir auch immer wieder vorkommt, dass ich anfange, über jemanden zu reden mit einem anderen. Aber der Herr ermahnt mich immer wieder, wozu sagst du ihm das überhaupt? Was ist deine Absicht? Was ist dein Motiv? Warum machst du das eigentlich? Willst du den Bruder damit gewinnen? Mit Sicherheit nicht, oder? Und das zeigt mir dann, okay, Herr, ich möchte das lernen. Ich brauche die Liebe zu diesem Bruder in meinem Herzen. Und dann gehe ich hin mit dem Gebet und einem Geist der Sanftmut. Eigentlich ist es wichtig, sogar gleich vom Anfang schon für jemanden zu beten. Wir wissen oft, wie schwer es uns fällt, zu vergeben, geschweige denn die Versöhnung zu suchen. Deshalb müssen wir eigentlich für uns schon ins Gebet gehen. Wir müssen da schon ins Gebet gehen, Herr, du musst mein Herz behandeln. Du musst mein Herz retten von diesem Stolz. Weil was ist denn die Ursache, dass ich nicht hingehen will? Es ist mein eigener Stolz. Und das heißt, der Herr hat durch diese Situation offenbart, in mir ist noch Stolz verborgen. Also muss ich damit zum Herrn gehen und sagen, Herr, heile mich von diesem Stolz und dann gib mir eine Liebe für diesen Bruder. Und dann gehe ich auch hin mit einem Geist der Sanftmut. Es ist wirklich mir schon oft bewusst geworden, wenn du mit einer erhobenen Art mit jemandem redest, der Mensch spürt das. Die merken das. Aber wenn du dich erniedrigst auf Augenhöhe, kannst du diesen Bruder gewinnen. Und der Herr hat das auch sehr schön vorgemacht in einem Beispiel, als er nach Jericho geht. Jericho steht eigentlich für eine sehr sündige Stadt. Denn der Herr erzählt in diesem Zusammenhang, wo von dem barmherzigen Samariter, der nämlich dieser Mann, der auf dem Weg nach Jericho ist, er wird dort von Räubern überfallen. Und er geht nach Jericho, wo der sündigste Mann in Jericho sozusagen ist, Zachäus. Ja? Und was macht der Herr? Der Herr, als er ihm begegnet, der Herr ist unten und der Zachäus ist auf dem Baum oben. Und der Herr schaut zu ihm hinauf. Er schaut zu dem größten Sünder hinauf, weil er ihn gewinnen möchte. Und sagt, komm herunter, ich will zu dir heute Abend essen gehen. Und der Herr geht nicht zu dem Bürgermeister essen, weil er der angesehenste Person ist. Er geht zu dem verachtesten Menschen der Stadt essen. Und warum? Weil er möchte ihn gewinnen. Und diese Haltung, dieses Prinzip müssen wir lernen vom Herrn. Und dann bringt der Herr noch eine weitere Sache. Das eine ist diese Zurechtweisung und den Wunsch, den Bruder zu gewinnen. Das andere ist natürlich, ich muss bereit sein zu vergeben. Wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, dann hat das auch eine schlimme Konsequenz für mich. Es wird mich das Reich kosten. Der Herr bringt ein sehr gutes Beispiel, als Petrus dann sagt, wie oft er seinem Bruder vergeben soll. Er sagt, Petrus fragt 7-mal und dann sagt der Herr, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal sollst du ihm vergeben. Das ist schon ziemlich viel. Und dann gibt der Herr ein Beispiel, um das zu veranschaulichen. Er sagt, er fängt wieder an, er sagt, das Reich, der Himmel gleicht einem Menschen. Also er bringt es wirklich in Verbindung mit dem Reich Gottes. Vergeben hat mit dem Reich zu tun. Das können wir nicht trennen. Es ist keine, ja, jetzt lass mal, wir haben zwar Konferenz gehabt über das Reich, aber jetzt geht es gerade um meine persönliche Sache. Nein. Es geht da genau um das Reich. Genau in dem Moment geht es um das Reich. Ne? Und dann sagt er, er erzählt von einem König, der hatte einen Sklaven und der wollte Abrechnung machen mit dem Sklaven. Er ruft ihn und der Sklave, der schuldet 10.000 Talente. 10.000 Talente sind, also ein Talent sind 6.000 Denare. Und ein Denar ist ein Lohn eines Arbeiters, ein Tageslohn. So, wenn man das mal rechnet, wie viel man dafür arbeiten muss, 165.000 Jahre musst du arbeiten, um diese Schulden abzubezahlen. 165.000, länger als das tausendjährige Reich. Das ist wirklich eine lange Zeit. 165.000 Jahre musst du dafür arbeiten, meine Güte. Und dann kommt dieser Sklave zum Herrn und der Herr, der Sklave kommt gar nicht mit der Bitte um Vergebung, um Erlass der Schulden. Er bittet nur um eine noch mehr Zeit. Bitte lass mir noch Zeit, gib mir noch mehr Gelegenheit. Ich werde schon zahlen. Wann denn? Aber er wagt es gar nicht zu bitten, dass diese große Schuld erlassen wird. Und dann sagt der Herr, weil er Mitleid bekommt, komm, alles erlassen. Alles. Komplette Schuld erlassen. Das ist wirklich immens. Ne? Das ist eine Schuld unbezahlbar. Das ist eigentlich die Schuld, die alle Menschen vor Gott haben. Jeder Mensch hat diese Schuld vor Gott. Er wird sie nie in seinem Leben aus eigener Kraft bezahlen können. No way. Aber der Herr, weil er barmherzig ist, das heißt, er hat Mitleid bekommen, ne? Weil er nämlich auf die Knie fällt und ihn bittet. So heißt es, dass der Herr ließ sich erbarmen und er ließ ihm die ganze Schuld. Und das zeigt heute, wenn ein Mensch vor Gott Buße tut, ein Sünder, Gott wird sich über ihn erbarmen. Und darum müssen wir auch den Menschen sagen, komm, bei Gott findest du den Schuldenerlass. Nicht bei Menschen, sondern bei Gott. Deine große Schuld wird Gott dir vergeben, wenn du zu ihm kommst. Und dann ist es was, was mich sehr immer wieder erstaunt, wenn ich es lese. Ich wundere mich jedes Mal darüber. Dann geht er gerade raus. Er ist gerade rausgelaufen, ja? Ist nicht einen Tag später. Er läuft gerade raus und fand einen Mitsklaven und der schuldet ihm 100 Denare. Das ist nichts. 100 Denare sind gar nichts im Vergleich zu diesem Riesenberg an Schulden. Das ist gar nichts. Das sind ein paar Cent im Vergleich dazu. Ja? Und dann, was macht er? Er ergriff ihn, würgte ihn und sagt, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Meine Güte, die ganze Freude schon vergessen. Ha? Das war gerade eben. eine unermessliche Schuld verziehen und dann ist er zu sowas fähig. Packt ihn, erwürgt ihn, zahle, was du schuldig bist. Und dann macht der Mitknecht macht das Gleiche, was er vor dem Herrn gemacht hatte. Der Mitknecht fällt nieder, bittet ihn und spricht, habe Geduld mit mir, ich werde es bezahlen. Also er bittet auch nur um einen Aufschub. Aber jetzt schauen wir, was er sagt. Er aber wollte nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt hätte. Und das ist ein erschreckendes Beispiel. Ich dachte, meine Güte, zu was der Mensch fähig ist. Gerade eine Schuld erlassen, gerade eben. Unzählige Schuld, unendliche Schuld. Und dann nicht in der Lage, diese kleine Schuld zu vergeben. Und der Herr benutzt es oft, um mich daran zu erinnern, wenn jemand gegen mich sündigt. Wenn mal zwischen meiner Frau und mir was nicht stimmt. Und dann sagt der Herr, denke dran, was ich dir vergeben habe. Willst du nicht diese kleine Sache vergeben? Denn der Herr ermahnt auch, wenn du es nicht vergibst, wird dein Vater dir auch nicht vergeben. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Wir müssen unbedingt lernen, einander zu vergeben. Unbedingt es im Herzen haben, dass wir bereit sind, den anderen zu vergeben. Es ist erstaunlich, warum es uns so schwer fällt. Wenn du diese große Schuld vor Augen hast, die der Herr dir vergeben hat, warum fällt es dir so schwer, ein paar Cent dem Armen zu vergeben? Warum ist es so schwierig? Weil in uns dieser Stolz noch drin ist. Das zeigt, dass wir noch sehr stolz sind. Unser Stolz wurde verletzt. Und das heißt, darin offenbart sich, wir haben das Prinzip noch nicht gelernt. Wir müssen zum Herrn kommen, von dieser Krankheit des Stolzes heilen lassen. Wir müssen dem Herrn sagen, Herr, dieses Stolz darf nicht in mir sein. Ich möchte bereit sein zu vergeben. Ich habe, der Herr ermahnt auch noch, er sagt, wenn wir es nicht vergeben, wird unser himmlischer Vater uns auch nicht vergeben. Das heißt, wenn du nicht vergibst, es wird dir das Reich kosten. Wirklich, es ist eine sehr harte Konsequenz. Wir dürfen diese Sache mit Vergeben nicht klein nehmen. Es ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe einmal in meinem Eheleben, das sind so 6 Jahre, ja, wo ich verheiratet bin, und dann habe ich wirklich das mal eine Woche lang etwas in meinem Herzen behalten. Ich sage euch, das war eine Qual. Der Friede war weg. Mein geistliches Leben ging bergab und ich habe mich gefühlt, wie wenn ich gefoltert würde. Weil der Herr sagt ja später demjenigen, der nicht vergeben hat, komm mal her, mein Freund, jetzt geht's mit dir ab ins Gefängnis. Ne? Und dann sagt er, du wirst gepeinigt werden. Ne? Er wird den Peinigern übergeben, bis er alles bezahlt hätte. Und für mich war diese Woche wirklich wie peinigen. Ich dachte, meine Güte, das ist so schlimm. Nie wieder habe ich das gemacht. Etwas in meinem Herzen behalten, mehrere Tage, nie wieder. Es war so, so schlimm für mich. Und das hat mir gezeigt, dass wir unbedingt diesen Sauerteig sofort ausfüllen müssen. Amen. Deshalb sagt der Herr, lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Ja? Denn es hat auch schwerwiegende Konsequenzen, nicht nur für dich, sondern auch für die Gemeinde. Denn das Wort sagt, daraus wächst eine bittere Wurzel, die viel Unruhe bringt und die viele beflecken wird. Ich garantiere, dass wir den Mund nicht halten können. Wir werden, wenn wir nicht vergeben, darüber reden, aber nicht in einem guten Sinne. Es wird kein schönes Wort der Ermutigung aus dem Mund rauskommen. Es wird ein Sauerteig rauskommen. Und der Sauerteig, der wird zerstören. Da wird es andere mit hineinreißen. Ich habe eine Familie besucht, die ich sehr gut kenne. Und dann haben sie erzählt von einer Sache zwischen dem Vater und dem ältesten Sohn. Der älteste Sohn hat irgendwie mal dem Vater, schuldet ihm Geld, das ist 15 Jahre her. Und der Vater kann es ihm nicht vergeben. Ja? Und die suchen immer wieder Versöhnung seit Jahren. Und dann hat der Vater mal gesagt, der Bruder gesagt, okay, nach all dem Leiden, was ich erfahren habe, weil er nicht vergeben konnte, will ich ihm auch nicht mehr vergeben. Und dann haben sie versucht, sich zu versöhnen. Da sagt der Sohn, okay, ich vergebe, aber ich vergesse nicht. Na gut, das heißt, es kommt wieder hoch nach einer kurzen Zeit. Es muss nur was schieflaufen und schon kommt es wieder hoch. Und es hat gezeigt, vergeben müssen wir mit vergessen. Das gehört zusammen. Wir dürfen keine, sobald wir heiraten, nicht eine Liste machen der Verfehlungen unserer Ehepartner. Das ist gar nicht gut. Ja? Diese Liste darf nicht existieren. Ich sage euch, sie wird von Jahr zu Jahr sonst länger und wird ihr Herzen noch mehr auseinandertreiben. Wir müssen das unbedingt zu Herzen nehmen. Auch unter den Brüdern natürlich genau das Gleiche. Ja. Diese Sache hat schon viel Zerstörung bewirkt unter den Heiligen. Heute in der Religion, die Menschen, die suchen Mediatoren. Es gibt sogenannte Gemeindemediatoren. Ja. Die merken, okay, da ist schon so viel schiefgelaufen, der Pastor kriegt es nicht mehr auf die Reihe, weil es schon so viel Bitterkeit gibt, auch gegen ihn. Also holt er jemanden von außen, der das Problem lösen soll. Ja, woher kommt das Problem? Es ist gewachsen. Die Listen sind immer größer geworden. Man kann nicht mehr vergeben. Und deshalb ist Zeit, wie wichtig es ist, denn wenn wir das nicht machen, es wird zerstören. Wenn wir einander nicht vergeben, dann wird es auch zerstören. Wir werden nicht nur das Reich verpassen, es wird auch die Gemeinde schaden. Und das ist für uns eine ganz wichtige Ermahnung hier. Und die Welt und die Religion sind nämlich genau anders. Was macht die Welt und die Religion? Sie verdammen und sie zerstören. Wenn wir zum Beispiel sehen in Matthäus 12, da mache ich mal ein Beispiel. Da gehen die Jünger des Herrn am Sabbat hinaus durch die Felder und sie pflücken mit der Hand Ehren. Ne? In Matthäus 12, Vers 1. Sie haben Hunger, sie reißen Ehren ab und dann essen sie das Getreide. Ne? So. Und dann kommen die Pharisäer und sagen zu dem Herrn, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Und dann sagt der Herr zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David hat und so weiter. Ne? Und er sagt später noch, dass wenn ihr das gelernt hättet, dann würdet ihr die Unschuldigen nicht verdammen. Die Religion verurteilt sogar die Unschuldigen. Ja? Die verdammt sogar die unschuldig sind. Die Schuldlosen. Ne? Und das zeigt für uns eine wichtige Warnung, dass wir das unbedingt beachten müssen, dass wir niemanden verurteilen. Wir bereit sind zu vergeben. Dass wir, sonst werden wir auch anfangen, sogar die Schuldlosen zu verurteilen. Dann sind wir sehr schnell in der Religion gelandet. Ja. Und das ist wirklich zwei Dinge, die irgendwie auch in meinem Herzen sind, dass wir das für das Reich zu Herzen nehmen. Ja. Es geht um das Reich, also müssen wir besonders mit dem Fokus auf das Reich auf diese Sachen achten. Bereit zu sein, zu vergeben, sich niedrig zu halten, die Lasten der anderen zu tragen. Der Herr zeigt uns einen sehr praktischen Ausdruck für den Eingang in das Reich. Und wir wissen alle, in unserer Menschlichkeit ist es nicht drin. Aber der Herr hat uns einen Weg gezeigt. Das Speiseopfer ist ein Bild, es zeigt die feine Menschlichkeit des Herrn. Es zeigt dieses Leben, das diese Sachen alle erfüllt hat. Das Leben, das bereit war, vom höchsten Thron sich zum niedrigsten zu bringen. Das bereit war, zu vergeben. Der Herr, als Petrus ihn verleugnet hat, hat der Herr nicht mit strengen Augen geschaut. Was hast du getan, Petrus? Sollst du nicht vergessen, was du getan hast. Sondern er hat ihn mit Sicherheit, mit Augen der Liebe angeschaut. Mit Sicherheit. Weil er seine Wiederherstellung gesucht hat. Er hat sogar für ihn gebetet, sagt der Herr. Ne? Und diese Menschlichkeit, die hat der Herr Gott uns gegeben in seinem Sohn in Christus. Und das müssen wir heute in Anspruch nehmen. Also wir sehen, wir haben einen Weg für so ein Leben bekommen. Es ist nicht etwas, was wir aus uns erkämpfen müssen, sondern durch den Herrn, der in dir wohnt, hast du diese Menschlichkeit schon in dir wohnen. Und wir müssen lernen darum, Christus als unser Speiseopfer zu erfahren. Amen.